Bildung in Thüringen. Diskussionen zur Bildungspolitik.
Fragen zur Erziehung.
Neuigkeiten aus Kitas,
Schulen und Hochschulen. Bildung in Thüringen, jeden ersten Donnerstag im Monat auf Radio Frei. Willkommen bei Bildung in Thüringen, die Juni-Ausgabe. Mein Name ist Michael Kummer und bei mir im fingierten Vorab-Aufzeichnungsstudio sitzt auch
Lotta Lind.
Hallo Lotta, heute ist ja der Kindertag, der 1.6., also wir zeichnen am 1.6. auf. Da wir eine Bildungssendung sind, habe ich mal nachgelesen, Kindertag, weißt du erstmal, dass der an verschiedenen Tagen gefeiert wird, also auf der Welt verteilt?
Naja, es gibt ja immer die international, also ich glaube, heute ist internationaler Kindertag und dann gibt es noch welche, also so Feiertage, die nur in bestimmten Ländern gefeiert werden. Und in Deutschland gibt es ja noch den am 20. September.
Genau, der ist in Thüringen sogar ein Feiertag. Ich habe nochmal nachgeschaut, das ist jetzt nicht auf meinem Mist gewachsen. Also es gibt kein einheitliches Datum, du hast recht, der internationale Kindertag am 1. Juni. In dem Land, in dem ich aufgewachsen bin, in der DDR, war das der Kindertag. Da gab es den nicht am 20.09. oder wir wussten nichts davon. Genau, das war ein großer Tag bei uns. Da gab es immer schulfrei nicht, aber wenn es ein Schultag war, war der Ablauf dort ganz anders und wir haben Spiele gemacht und es gab ein Fest und so weiter. Das war ein großer Tag für uns. Übrigens auch der Lehrertag, da haben wir alle was mitgebracht für die Lehrer an Geschenken und so. Das kennst du gar nicht mehr, oder?
Nee, und ich habe auch noch nicht, soweit ich mich jetzt erinnern kann, von meinen Eltern davon gehört, dass das so groß gefeiert wurde in der DDR.
Frag sie mal. Ja, wie dem auch sei, das war unser kurzer historischer Einstieg in die Juni-Sendung. Wir haben heute zwei Themen mitgebracht in unserer Bildungssendungen und beide Themen hat Lotta vorbereitet. Eins hat sie geschnitten kurz und da hat sie selber ein Interview geführt und in die zwei Themen wird sie uns kurz einführen.
Genau, als erstes haben wir eine Podcast-Folge, die schon in einem anderen Podcast, in einer anderen Radiosendung quasi benutzt wurde, die wir jetzt noch einmal auch bei uns ausstrahlen. Das ist von dem Podcast Lohn und Brot, die 25. Folge mit dem Thema Rassismus in der Bildung. Da gibt es ein Interview mit Desiree Köhler. Sie ist im SprecherInnen-Team der jungen GEW Thüringen und hat eine Examensarbeit zum Thema rassistische Diskriminierung in Bildungsmaterialien verfasst. Wie schon der Titel sagt, geht es um Rassismus, warum der oft nicht benannt wird von Leuten, die nicht von Rassismus betroffen sind und also genau die Scheu davor, das zu benennen und wie das auch sich in Bildungsmaterialien, also Büchern oder Lehrfilmen widerspiegelt, rassistische Denkweisen und Diskriminierung.
Genau, das war das eine Thema, also nicht erschrecken nachher, wenn ihr eine andere Melodie hört, nicht die übliche Bildung in Thüringen. Jingle-Melodie, sondern wie gesagt, das ist von der DGB-Jugend, deren Podcast, aber mit denen arbeiten wir ja eng zusammen und der Podcast heißt Lohn und Brot. Das zweite Thema ist, haben wir selber beackert, da hast du ein Interview geführt mit Nadine Hübener. Um was ging es denn da?
Da ging es um die Ausbildung und die Arbeit als Erzieherin. Es gibt eine neue oder vielleicht auch mittlerweile gar nicht mehr so neue Art der Ausbildung, die Abkürzung PIA trägt. Und wir erklären, was das ist und warum diese Ausbildungsform, wie funktioniert und warum die angewandt wird und auch gut angenommen wird.
Genau, das sind unsere zwei Themen. Nach der Musik geht's los.
Hey! herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lohn und Brot, der Podcast der Gewerkschaftsjugend in Thüringen. Heute ist unsere Folge 25 und wir beschäftigen uns mit dem Thema Rassismus in der Bildung und in Bildungseinrichtungen und was Bildungsmaterialien betrifft. Zu Gast habe ich heute Desiree Köhler. Und wir veröffentlichen diesen Podcast heute am 21. März am Internationalen Tag gegen Rassismus, Welttag gegen Rassismus. Und ja, die Desiree, die ist quasi Expertin auf dem Feld, denn sie hat eine Examensarbeit geschrieben zum Thema rassistische Diskriminierung in Bildungsmaterialien. Und sie ist aktiv in der jungen GEW in Thüringen und die junge GEW macht auch derzeit gerade eine Veranstaltungsreihe zum Thema Rassismus. So viel erstmal dazu. Bevor wir jetzt einsteigen in das Thema, das ja ein sehr ernstzunehmendes ist und das nicht nur heute, sondern auch an allen anderen Tagen im Jahr ein ja wichtiges Thema ist, steigen wir vielleicht doch erstmal ein mit dir, Desiree. Erstmal schön, dass du heute da bist, den Weg nach Erfurt gefunden hast und wir hier zusammen natürlich auf Abstand unter Hygienebedingungen diesen Podcast aufnehmen. Hallo.
Ja, vielen Dank. Schön, heute hier zu sein.
Ja, cool, dass du da bist, auf jeden Fall. Vielleicht kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erstmal kurz einen Einblick geben, wer du so bist, was du so machst und wie du zur GEW gekommen bist.
Sehr, sehr gern. Also mein Name ist Desiree und ich bin geboren in Jena und wohne derzeit auch in Jena. Ich habe dort auch studiert, Lehramt. Meine Fächer sind Deutsch und Sozialkunde. Wie schon gesagt wurde, habe ich meine Examensarbeit zum Thema Rassismus in Thüringer Schulbüchern geschrieben und habe mich da auf das Fach Sozialkunde spezialisiert. Genau, ich war in Jena auch an der Schule und nach meinem Abitur dort war ich ein Jahr an einer deutschen Schule in Südafrika und habe dort schon erste Erfahrungen gemacht mit dem Unterrichten und dann relativ schnell festgestellt, dass der Lehrerberuf geeignet für mich ist und dass ich total Lust habe, das zu tun. Und genau, dann studiert, wie ich schon gesagt habe, Deutsch-Sozialkunde. Und jetzt bin ich seit einem Monat im Referendariat in Thüringen, auch an der Schule in Jena eingesetzt und zur GEW, also Mitglied, bin ich seit 2019 und ein Jahr später wurde ich dann ins SprecherInnen-Team der Jung GEW Thüringen auch gewählt. Genau, seitdem bin ich aktiv mit dabei.
Wo du es gerade ansprichst, SprecherInnen-Team der GEW, was macht man denn da überhaupt? Kannst du das vielleicht nochmal kurz zusammenfassen für diejenigen, die das nicht kennen oder die Strukturen noch nicht so gut kennen?
Also wir in der Jung-GEW vertreten die Interessen der Jungmitglieder und machen seit letztem Jahr Veranstaltungen. Also letztes Jahr hatten wir eine Veranstaltungsreihe, wo wir verschiedene Veranstaltungen geplant und durchgeführt haben. Zum Beispiel zum TV Stutt, also zu den Tarifverträgen für Studierende bzw. angestellte Studierende an Hochschulen. Wir haben den Landesausschuss Diversity zu Gast gehabt und über Gewerkschaft generell und was man als junger Mensch in einer Gewerkschaft tun kann, Veranstaltungen gehabt. Und jetzt haben wir auch eine neue Veranstaltungsreihe geplant, die du schon angesprochen hast, die sich mit dem Thema Rassismus und auch Antisemitismus auseinandersetzt. Und ansonsten haben wir auch offene Treffen, an denen wir unsere Mitglieder einladen oder auch extern man gern dazukommen kann und wo wir einfach über die Anliegen unserer Mitglieder sozusagen sprechen und wir versuchen, die Interessen unserer jungen Mitglieder im Vorstand zu vertreten.
Okay, also für all diejenigen, die zuhören, die Lust haben, in der jungen GEW mal mitzuwirken oder, weiß ich nicht, bei einem Treffen einfach mal mit dabei zu sein, reinzuhören, ihr seid herzlich eingeladen, bei diesem offenen Treffen euch mal mitblicken zu lassen. Also da könnt ihr euch gerne informieren, ich denke mal über die Homepage der GEW Thüringen sicherlich.
Genau, wir haben eine Homepage, wo wir regelmäßig aktualisieren, welche Veranstaltungen stattfinden und dort könnt ihr euch sehr gerne informieren oder uns auch gerne eine Mail schreiben, wenn ihr konkrete Anliegen oder Fragen habt, findet ihr alles auf der Website.
Genau, ansonsten auch gerne über uns, wir leiten das natürlich weiter. Jetzt vielleicht erstmal zu dem Thema als solches. Wir wollen heute über Rassismus in der Bildung ganz allgemein, beziehungsweise auch über deine Arbeit zu Rassismus in Bildungsmaterialien zum Beispiel sprechen. Erstmal ganz allgemein zu dem Thema. Ich kenne das aus meinem Umfeld, man kennt das auch aus verschiedenen Berichten, aus den Medien. Viele Menschen sind, wenn es um das Thema Rassismus geht, sehr verunsichert, wissen nicht so richtig, wie sie mit dem Thema umgehen sollen oder vor allen Dingen, wenn es um Situationen geht, in denen auch rassistisches Verhalten zutage tritt, wie sie sich da am besten verhalten. Und ich habe das Gefühl, viele möchten das Thema manchmal auch ausblenden, die davon eben nicht selbst betroffen sind, weil sie so ein bisschen Angst haben, sich permanent irgendwie falsch zu verhalten oder irgendwas zu sagen, was ja dem Ganzen nicht zuträglich wäre. Viele sind irgendwie aber auch in meinem Umfeld und auch die, die darüber eben so sprechen und eher sagen, oh Gott, das ist ein Thema, da traue ich mich irgendwie nicht ran oder ich versuche das nicht so nah an mich rankommen zu lassen. Das sind oft eben Personen, die nicht direkt von Rassismus betroffen sind. Und da habe ich mich gefragt, vielleicht ist es gut, zu Beginn dieser Folge erstmal zu klären, wer ist denn eigentlich vom Rassismus betroffen und wie äußert sich denn Rassismus eigentlich bei uns in unserem Alltag?
Also es gibt ja verschiedene Formen der Diskriminierung und Rassismus ist sozusagen eine Form der Diskriminierung. Andere Formen sind zum Beispiel Sexismus oder Antisemitismus und so weiter. Und von Rassismus betroffen sind eigentlich alle Menschen, die als nicht weiß gelesen werden. Das kann unterschiedliche Gründe sozusagen haben. Also man hat ja lange den Begriff, in Anführungszeichen jetzt gesprochen, Rasse benutzt und es gibt halt schon neue Theorien, die sozusagen besagen, dass dieser Rassebegriff durch Kultur ersetzt wurde. Also könnte man dann auch sozusagen auf religiöse Faktoren noch eingehen, wie zum Beispiel der Islam, wenn er als fremde Kultur bezeichnet wird oder solcherlei. Aber als weißer Mensch ist man auf jeden Fall nicht von Rassismus betroffen, weil das ganz klar eine Diskriminierung ist, von der, wie du schon sagst, auch wir zwei und auch das Umfeld sozusagen oder unser Umfeld oder wahrscheinlich große Teile unseres Umfelds nicht betroffen sind. Mhm.
Du hast gerade gesagt, wir beide sind eben nicht davon betroffen. Wir versuchen aber in diesem Podcast jetzt auch möglichst sensibel, wir haben also viele, die uns jetzt zuhören, merken sicherlich auch schon irgendwie auch mit der Wortwahl zum Beispiel umzugehen. Und da kommen wir vielleicht gerade zu meinem ersten Punkt. Also das ist auch was, was viele oft bedrückt und wo sie einfach nicht so richtig wissen, wie sie das benennen sollen. Und da wäre so meine erste Frage, was sind denn Begriffe, die, wenn wir über diese Thematik sprechen, geeignet sind, das anzusprechen?
Zuerst möchte ich auch sagen, auch ich habe öfter noch Angst oder die Sorge, dass ich Rassismus reproduzieren kann oder reproduziere, ohne dass ich mir dessen total bewusst bin sozusagen. Und ich kenne diese Angst von vielen Freundinnen und auch Kolleginnen zum Beispiel. Gerade im schulischen Kontext fällt mir das auf, dass das etwas ist, was viele beschäftigt. Und Begriffe, die gut sind, um über das Thema zu sprechen oder die geeignete Begriffe, um Menschen, die von Rassismus betroffen sind, zu bezeichnen, sind ganz klassisch BIPOC oder POC, also People of Color. Das ist ein emanzipatorischer, selbstgegebener Begriff sozusagen von marginalisierten Gruppen, die halt von rassistischer Diskriminierung betroffen sind. Also das ist kein Begriff, den andere Personengruppen, also die andere Personengruppen den Menschen gegeben haben, die von rassistischer Diskriminierung betroffen sind, sondern das ist ein selbstgewählter Begriff. Und deswegen kann man den benutzen. Und in der Schreibweise ist zum Beispiel schwarz auch ein Begriff, den man benutzen kann, auch beim Sprechen. Und beim Schreiben muss man allerdings darauf achten, dass der Begriff groß geschrieben wird. Ja, wie bei People of Color diese befreiende Konnotation hat sozusagen.
Mhm. Genau. Also sozusagen wie ein Eigenbegriff, ne?
Ja, genau, den man sich selbst erkämpft hat, mehr, also so, ja, kann man sagen.
Mhm. Also gerade People of Color oder POC, das ist ja auch ein Begriff sozusagen, der jetzt auch in den letzten Jahren, glaube ich, auch immer mehr Einzug gefunden hat. Wie würdest du dann den Umgang empfehlen? Ne? Man ist sozusagen in seinem Umkreis oder man kommt irgendwie in einen anderen Kontext, sage ich mal, und merkt, okay, das ist jetzt sprachlich irgendwie was, da fühle ich mich nicht so ganz wohl. Und welche Strategie wendest du da an oder welche würdest du empfehlen?
Wie du schon sagst, vor allem geht es ja darum, wenn man Begrifflichkeiten oder Worte benutzt, die einfach ganz klar diskriminierend sind, dadurch werden ja diese Denkmuster weitergetragen, wie du es schon gesagt hast. Und wenn man in so eine Situation kommt, in der man damit konfrontiert ist, dass das Gegenüber Worte benutzt, die man selbst, also von denen man weiß, dass sie ganz klar diskriminierend sind, dann kommt es immer ein bisschen drauf an, finde ich, wer ihm da gegenüber sitzt. Ich versuche dann schon zu sagen, in einem ruhigen Ton und irgendwie, ich nicht belehrend oder so, aber einfach Menschen darauf hinzuweisen, hey, der Begriff so und so ist einfach diskriminierend aus dem und dem Grund und vielleicht dann einfach noch Alternativen geben. Zum Beispiel habe ich in meiner Arbeit herausgestellt, dass der Begriff mit Migrationshintergrund wirkt jetzt erstmal nicht diskriminierend so, der wird ja auch in den Medien zum Beispiel viel genutzt. Mhm. Und trotzdem gibt es einfach Begriffe, die besser geeignet sind, weil mit Migrationshintergrund trotzdem eine homogenisierende Wirkung hat. Also man steckt damit trotzdem, also ja, ganz viele unterschiedliche Menschen und Individuen in eine Gruppe und somit werden sie zu einer homogenen Masse. Und da ist einfach schön, wenn man alternative Begriffe wie ein Mensch mit familiärer oder persönlicher Einwanderungsgeschichte oder Migrationsgeschichte oder Fluchterfahrung oder Ähnlichem benutzt beispielsweise. Und ich glaube, ja, natürlich tritt dann öfter der Fall ein, das hatte ich auch schon oft, dass diese Menschen sich dann angegriffen fühlen, wenn man sagt, das und das Wort benutzt man nicht mehr. Und dann kommen ja oft Reaktionen wie, naja, das haben wir aber schon immer so gesagt und irgendwie.
Also eine Art Trotzreaktion.
Total,
ne?
Das erlebt
oder,
man
oder
dann
auch
viel.
Das Gefühl, ich meine, Menschen kriegen ja werden ungern belehrt, das ist ja eh klar. Das ist, glaube ich, eher so ein Problem, was ich wahrnehme, ne? dass man das schon, also wenn man jetzt in einem Zweiergespräch ist und sagt, hier, ich glaube, du meinst es nicht böse, aber ne, das kann so und so aufgefasst werden. Nichtsdestotrotz fühlt es sich, glaube ich, für die Person, mit der man da spricht, immer irgendwie wie eine Art Belehrung an und das fühlt sich meistens nicht gut an. Hast du da irgendwie eine Strategie, wie man das gut ansprechen kann?
Ehrlich gesagt gibt's, glaube ich, keinen Weg, das anzusprechen, weil das Thema Rassismus für Menschen, die nicht davon betroffen sind, ist einfach unbequem, sage ich mal. Also quasi als nicht von Rassismus betroffene Menschen, wenn ich nicht möchte, muss ich mich mit dem Thema nicht befassen. Ich kann da super drum rumkommen. Menschen, die rassistisch diskriminiert werden, nicht. Für die ist das Alltag. Und deswegen habe ich ehrlich gesagt keine Strategie, bei der sich Menschen nicht angegriffen fühlen, wenn man sie belehrt, in Anführungsstrichen. Weil, wie du schon sagst, klar, man fühlt sich dann belehrt, obwohl es natürlich nicht so gemeint ist. Es ist ja einfach nur, ich versuche Menschen halt immer irgendwie klar zu machen, wenn das dir vor mir passiert, ich reagiere darauf vielleicht noch irgendwie so, dass ich sage, hey, das kann diese und diese Reaktion bei jemand anderem auslösen. Und ich möchte einfach nicht, dass Menschen, andere Menschen nicht diskriminieren wollen und die einfach sozusagen vielleicht nicht so sprachsensibel damit umgehen, weil sie natürlich keine eigenen Erfahrungen haben mit rassistischer Diskriminierung, dass sie nicht irgendwann mal in eine Situation kommen, in der Menschen nicht locker in Anführungsstrichen darauf reagieren, sondern irgendwie vielleicht wütend werden oder sich wirklich so diskriminiert fühlen. Ja, genau. Also ich glaube, es gibt keine bequeme Strategie, sage ich mal, um darauf hinzuweisen, weil es einfach kein bequemes Thema ist.
Du hast es jetzt gerade schon angesprochen, bist sozusagen in die Alltagsebene gegangen. Du hast gerade gesagt, für uns ist Rassismus ein Thema, das können wir irgendwie umgehen. Für Menschen, die von Rassismus betroffen sind, ist das Alltag. Welche Form kann das annehmen? Also wo begegnen Menschen, die von Rassismus betroffen sind, wo begegnet ihnen dieser Rassismus? Du sagst jetzt im Alltag, also wo genau?
Also grundlegend kann man vielleicht nochmal kurz sagen, es gibt so, ich habe drei Arten davon Rassismus im Rahmen meiner Arbeit sozusagen herausgestellt auf individueller Ebene. Das ist also, wenn quasi Einzelpersonen sich rassistisch verhalten oder rassistische Äußerungen von sich geben. Dann gibt's den auf institutioneller Ebene, wo wir dann halt im Bereich Arbeit oder auf dem Einwohnermeldeamt zum Beispiel, also überall, wo Institutionen oder auch Schule, Universität, Kindertagesstätte, überall dort, wo Institutionen sozusagen inbegriffen sind, sind Menschen dann von rassistischer Diskriminierung betroffen. Und dann auf struktureller Ebene, das sind solche Sachen wie bei der Wohnungssuche beispielsweise, wo MieterInnen abgelehnt werden können, wenn der Nachname nicht Deutsch klingt, was auch immer Deutsch in diesem Fall heißen möge, oder solche Sachen. Mhm. Wenn Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe eine bestimmte Stelle nicht bekommen, ja, zum Beispiel auch in der Straßenbahn durch Blicke oder ähnliches. Also ich glaube, als nicht von Rassismus Betroffene ist es für mich auch schwierig, natürlich mich da jetzt reinzuversetzen, wo überall Menschen davon betroffen sind. Aber es gibt viele Autorinnen, die beispielsweise Bücher darüber geschrieben haben zu dem Thema oder auch andere Podcasts, wo POC, also die von POC sind, wo sie über Diskriminierung, die ihren Alltag widerfährt, sprechen. Und ich glaube, da kann man sich dann nochmal bessere Informationen holen, als wenn ich das jetzt versuche zu sagen. Aber man kann schon sagen, dass wirklich unsere Gesellschaftsstrukturen so rassistisch sind, dass diese Menschen einfach wirklich auf alltäglicher Ebene in jedem Bereich davon betroffen sind.
Du hast jetzt gerade schon angesprochen, also das sind diese drei Ebenen, die du quasi herausgearbeitet hast in deiner Examensarbeit. Ich würde da direkt nochmal nachhaken, was waren denn so generell, ich meine, sowas ist immer schwierig zu beantworten, ich kenne das noch von meiner Masterarbeit, so was hast du jetzt eigentlich rausgefunden, aber was hast du jetzt eigentlich rausgefunden? Also was waren deine, wo du sagst, okay, das sind so zentrale Ergebnisse gewesen deiner Examensarbeit?
Das war jetzt nur die theoretische Vorarbeit sozusagen und der eigentliche Anteil der Arbeit war, dass ich Thüringer Sozialkundebücher daraufhin analysiert habe, ob sie rassistische Diskriminierungen enthalten und wenn ja, welche. Und kurz zusammengefasst, alle, also ich habe 8 analysiert dann von den 16 zugelassenen Sozialkundelehrbüchern und in allen 8 Büchern konnte ich rassistische Diskriminierung vorfinden. Vereinzelt gab es auch rassismuskritische Darstellungen, die sozusagen das Thema sensibel behandeln und kritisch. Aber ja, das ist eigentlich das, was ich rausgefunden habe. Was irgendwie einerseits natürlich ist es erschreckend, andererseits auch nicht. Dass wir in rassistischen Denkstrukturen uns bewegen, muss ja auch irgendwo herkommen. Und wenn, also kommt es natürlich auch aus der Bildung oder aus Bildungsinstitutionen, die wir alle durchlaufen.
She wears the latest dresses. She styles herself like a beauty queen. She always gets what she desires. Nobody can resist her charms. Belle as a modern woman, she only chooses the creme of the crown. Who would have thought that such a lady is so lost deep inside? She doesn't know what she wants, she's so anxious. Is it love? Is it fame? Is it more? Time goes by and she deals with some issues. She is desperate like never before. All her life has been so easy. A perfect childhood and everything else. But there is something that she's been missing. Something that she can't explain by now. She doesn't know what she wants, she's so anxious. Is it love, is it fame, is it more? Time goes by and she deals with some issues. She is desperate like never before. How it goes in this world, even for such a pretty girl. So free yourself, free yourself, free your mind. She doesn't know what she wants, she's so anxious. Pain is a moment. Time goes by and she deals with some issues. She is desperate like never before. She doesn't know what she wants, she's so anxious. Is it love, is it fame, is it more? Time goes by and she deals with some issues. She is desperate like never before. She doesn't know.
Man merkt es übrigens auch nicht nur im Bildungsmaterialien, wenn man sich auch schon mal Kinderbücher anguckt, ne, die jetzt nicht direkt den Bildungsgedanken im Vordergrund haben, sondern ein Geschichtenbuch ist, das man Kindern so vorliest. Also wenn man das hinsichtlich von Rassismus, aber auch von Sexismus sich anschaut, diese Bücher, also da wird es einem teilweise wirklich ganz graus. Ne? Aber auch da verändert sich ja gerade ein bisschen was. Also sowohl was die Lehrbücher betrifft, als auch was eben Kinderbücher zum Beispiel betrifft. Ne? Wie kann man deiner Meinung nach dieses Thema, wenn man jetzt sich zum Beispiel konzentriert auf das Thema Bildungsmaterialien, wie kann man dieses Thema denn sensibler angehen? Was würdest du denn konkret vorschlagen, um da die Thematik Rassismus oder Rassismussensibilität mehr auch im Unterricht Platz finden zu lassen?
Also erstmal ist es wichtig, das Thema überhaupt zu behandeln, denn im Lehrplan, ich hatte, als ich die Arbeit geschrieben habe, in den Thüringer Lehrplan für Sozialkunde geschaut und habe einfach bei der Suche Rassismus eingegeben und keinen Treffer. Also krass, es wäre cool, wenn das Thema überhaupt so lehrplanrelevant erstmal wäre. Dann muss ich auch sagen, dass ich in meiner universitären LehrerInnenausbildung keine Module zu Rassismus hatte. Also es ist nicht vorgesehen, sozusagen auch an der Universität sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich habe natürlich freiwillig in der Soziologie Module dazu belegt, aber ich hätte das nicht machen müssen. Also das wäre mir schon mal als erster Punkt, wäre das wichtig, dass man es überhaupt in den Lehrplan als Thema aufnimmt, und zwar explizit über Rassismus zu sprechen und über Diskriminierung und das nicht als Randthema im Themengebiet Rechtsextremismus zu behandeln, weil Rassismus ist kein Phänomen, was nur am rechten Rand der Gesellschaft auftritt, sondern das sind Strukturen, in denen wir uns bewegen. Und dafür Schülerinnen und Schüler oder Menschen an der Universität zu sensibilisieren, das halte ich für sehr wichtig. Mhm.
Aber dazu eine kurze Frage. Also wenn du jetzt sagst, irgendwie die Lehrpläne müssten dahingehend auf jeden Fall angepasst werden, dass das Thema auch erstmal überhaupt und vor allen Dingen auch hinreichend genug im Unterricht einen Platz einnehmen kann. Das würde aber eher bedeuten, dass das eine Rolle spielen würde für die Lehrerinnen und Lehrer oder für die angehenden Lehrkräfte. Wenn wir uns jetzt aber das anschauen, was du in deiner Examensarbeit angeguckt hast, und das sind ja quasi die Bildungsmaterialien, was würdest du denn da fordern? Also wie kann man denn da das Thema besser aufgreifen? Wenn du jetzt sagst, da ist dir so viel aufgefallen in 8 Büchern, war in allen 8 Büchern quasi sozusagen, also wurde Rassismus ja reproduziert. Was würdest du da vorschlagen, wie man das ändern kann?
Also ich weiß, dass etliche Schulbücher schon geändert wurden, also teilweise, und dass man da schon in Ansätzen hinterher ist, bestimmte rassistische Stereotype nicht mehr zu reproduzieren. Allerdings ist, glaube ich, das grundlegende Problem, dass Rassismus, wie ich es vorhin schon gesagt habe, oft noch als so Problem des Rechtsextremismus sozusagen, also dem untergegliedert angesehen wird und nicht als strukturelles Problem, was
so,
es aber
nach
darstellt.
So nach dem Motto, okay, das ist ja nur, also rassistisch ist ja nur, wer Nazi ist, aber wir allen anderen haben ja damit überhaupt kein Problem und sind total offen und rassismusbefreit, oder wie?
Genau, so, ja. Genau. Also es wird oft verkannt, dass Rassismus ein strukturelles Problem ist, dass bestimmte Gesellschaftsstrukturen und wie Prozesse ablaufen in der Gesellschaft, dass die rassistisch geprägt sind. Und ich glaube, das ist vielen Menschen nicht bewusst. Und diese Bewusstmachung kann überhaupt erst ermöglichen, dass wir rassistische Strukturen abbauen können.
Ja.
Und ich glaube, dass Bildungsmaterialien, oder ich weiß, dass Bildungsmaterialien da eine große Rolle spielen. Und ich als Lehrperson oder Dozentin an der Uni oder auch als Erzieherin in einer Kita habe natürlich die Verantwortung, einfach Materialien oder Kinderbücher, Lehrbücher, Texte, mit denen ich arbeite, kritisch darauf zu prüfen, ob sie rassistische Stereotype reproduzieren oder nicht. Und dann sie entweder zu nutzen und Lernende darauf hinzuweisen oder halt zu sagen, ey, ich stelle mir irgendwie selber Materialien zusammen, ich suche mir das irgendwie zusammen und ich nutze jetzt bewusst diesen Text vielleicht nicht im Lehrbuch, weil er das reproduziert.
Ich hatte gerade im Kopf so ein paar Szenarien, als du es gesagt hast, zum Beispiel gerade in der Kita, in Schulen, aber auch in Weiterbildungseinrichtungen. Es gibt ja so ein paar Lernmaterialien, sage ich mal, die sich so ein bisschen eingefleischt haben. Das ist ähnlich wie in der Kita bestimmte Geschichten, die irgendwie fast jedes Kind vorgelesen oder vorgetragen bekommt in irgendeiner Form. Und ich habe mir so überlegt, was ist, wenn man davon was streichen würde. Und ich glaube, wenn man sich die Bücher zum Beispiel, wenn man jetzt mal beim Thema Kinderbücher bleibt, rausstreichen würde und sagen würde, nee, okay, das behandeln wir jetzt nicht mehr, wir suchen uns entsprechendes sensibles Material raus, was wir gerne mit den Kindern durchgehen möchten oder vorlesen möchten. Könnte ich mir vorstellen, dass es da auch in Teilen größere Diskussionspunkte mit den Eltern gibt und dass es da auch Eltern gibt, die das überhaupt nicht gut finden, dass bestimmte, zum Beispiel Märchen, eben nicht mehr vorgelesen werden, weil das ja zur Allgemeinbildung gehören würde, wie auch immer. Da komme ich direkt zu meiner nächsten Frage. Welche Rolle spielt denn überhaupt das soziale Umfeld für Kinder und Jugendliche, wenn es um das Thema Rassismus und Umgang damit geht?
Ein sehr großes, würde ich sagen. Also auch Sozialisation spielt da natürlich mit rein. Was geben mir meine Eltern mit? Was gibt mir das Umfeld mit, in dem ich mich bewege? Es ist, wo wir dann wieder bei diesem zum Beispiel Stadt-Land-Thema wären. Oder ja, ich glaube, es ist auch stark davon abhängig, in welchen Verhältnissen man aufwächst. Ich selbst zum Beispiel komme aus einer Arbeiterfamilie. Also ich bin nicht aus einem Akademikerinnenhaushalt, wo früh ja einfach über solche Themen gesprochen wurde, sondern ich hatte das Glück, dass ich in meiner Schule in einen Freundeskreis geraten bin, der sich politisch weitergebildet hat, der politisch stark interessiert war, was mich halt sehr, sehr früh politisiert hat sozusagen und mein politisches Interesse geweckt hat. Aber wenn das nicht so gewesen wäre, würde ich mich vielleicht bis heute nicht mit diesem Thema auseinandersetzen, einfach weil meine Grundsteine da wurden anders gelegt, sag ich mal.
Wobei ich mir wichtig ist, an der Stelle auch nochmal zu sagen, also wir wollen auf gar keinen Fall vermitteln, dass Menschen, die auf dem Land groß werden oder die aus einem ArbeiterInnenhaushalt kommen, da überhaupt nicht sensibel sein können oder automatisch rassistisch sind, also auf gar keinen Fall. Ich glaube, also mir ist es nur nochmal wichtig, das zu betonen, ne, dass wir halt jetzt niemanden hier vor den Kopf stoßen wollen, nur weil er oder sie, weiß ich nicht, also eine ganz normale Ausbildung und ganz normalen Beruf nachgeht, der jetzt nicht irgendwie einen Akademiker voraussetzt. Ne?
Total.
Also genau, aber es geht ja um eine Art von Sensibilität und da muss man auch sagen, da spielen auch Gewerkschaften einfach eine Rolle. Ne? Also es ist ja schon auch ein Thema, wo wir sagen, also wir benutzen das Wort Solidarität nicht nur als Worthülse, sondern uns geht es natürlich darum, wir haben ein Klassenverständnis und das geht über Diskriminierungsformen wie Rassismus und Sexismus hinaus. Heißt nicht, dass wir als Gewerkschaften davon niemals betroffen waren. Das wäre eine Lüge, würde man das so sagen. Wir haben da selber auch in den letzten Jahren, glaube ich, viel einfach selber auch dazugelernt, mehr versucht, selbstsensibel zu werden. Aber das ist natürlich ein Thema, das uns auch besonders betrifft und wo wir, glaube ich, als Gewerkschafterin eine besondere Rolle haben, einfach weil wir halt sagen, es kommen hier so viele verschiedene Menschen in unseren Gewerkschaften zusammen. Mit so vielen verschiedenen Hintergründen, ob das jetzt die Sozialisation ist oder der Wohnort oder also Herkunft im weitesten Sinne eigentlich, ne, die religiöse Weltanschauung und so weiter, dass wir eigentlich genau in diesem Kontext ja darüber diskutieren wollen und müssen, weil wir einfach eben ja eine andere Herangehensweise auch haben und sagen, okay, das ist also ein Thema, an dem wir zusammenarbeiten müssen, ist eben Solidarität und das ist, dass es Klassenverhältnisse gibt, an dem man arbeiten muss und die wir als höchst problematisch sehen, aber wir uns trotzdem irgendwie versuchen, in das Thema Diskriminierung mit hineinzubringen, aber uns da auf gar keinen Fall spalten lassen wollen, sondern gemeinsam sozusagen so ein Thema auch bearbeiten möchten.
Da kann ich dir total zustimmen und es gibt ja auch viele Theorien oder Annahmen, die besagen, dass Klasse und Rassismus, dass das auch, also es greift ja auch ineinander, diese beiden Diskriminierungsformen sozusagen, die gehen miteinander oft auch einher. Und es ist auch einfach viel Glück, in welche Familie man geboren wird und mit welchem Umfeld man aufwächst. Das hat schon einen Einfluss auf das eigene Denken und auch was, also auch in Bezug auf rassistische Diskriminierung. Und dann vielleicht auch, ob man in einem Umfeld aufwächst, wo POC, also hat man Freunde im Freundeskreis, die People of Color sind oder hat man vielleicht Nachbarn oder selbst in der Familie oder wie auch immer. Also das macht genau sowas. Mhm. Das hat natürlich auch einen Einfluss darauf, wie, ja, wann wird man das erste Mal damit konfrontiert sozusagen.
Ja, ist die Thematik überhaupt irgendwie mal angekommen? Aber da kommen wir jetzt ja wieder zurück. Also gerade dann, wenn ich das in meinem Umfeld nicht habe, also ich meine, das ist ja jetzt kein Makel, wenn man das nicht hat. Also man muss mit dem leben, was man hat und wenn das soziale Umfeld eben so ist, dann ist das ja so. Das ist ja jetzt nichts, was wir irgendwie verurteilen wollen. Aber umso wichtiger ist ja eigentlich, dass wir, wenn wir den Blick in die Welt richten, sage ich mal, in Form von zum Beispiel Büchern und von Bildungsmaterialien, dass das da entsprechend ja so abgebildet ist, dass ich mich spätestens da damit auseinandersetze, auch wenn ich das jetzt vielleicht nicht in meinem direkten Umfeld habe. Ich glaube, die meisten Kinder, auch schon kleine Kinder, aber dann auch Jugendliche sind fähig dazu, das, was sie dort in zum Beispiel Büchern sehen, auch entsprechend auf ihren Alltag irgendwie anzupassen und zu übertragen. Ne? Ich würde noch mal kurz zu der Frage zurückkommen, wo wir vorhin uns schon mal kurz drüber unterhalten haben, nämlich wie wir als Menschen, ich würde jetzt mal sagen, ohne Rassismuserfahrungen am besten mit der Thematik umgehen können und vor allen Dingen im Hinblick auf, wenn wir rassistisches Verhalten von anderen begegnet. Also zum Beispiel hier in Erfurt haben wir das in den letzten Jahren, das ist ja auch wirklich bundesweit in den Medien bekannt geworden, dass es zum Beispiel Überfälle hier an der Straßenbahn gegeben hat, als eines der größten Beispiele. Aber es gibt auch Rassismus, der viel unterschwelliger und immer wieder sozusagen zutage tritt. Wohin hast du gesagt, weil die Leute direkt ansprechen? Was gäbe es noch für Strategien?
Ich glaube halt, dass Bildung wirklich das meiste leisten kann, was das angeht. Also das ist jetzt keine befriedigende Antwort auf deine Frage, weil ich weiß nicht, wenn man sich jetzt in diese Situation in der Straßenbahn zum Beispiel hineinversetzt, ich wüsste halt auch nicht, ehrlich gesagt, ob ich in diesem Moment, in dem ich dann Angst habe, sozusagen selber Opfer zu werden eines körperlichen Angriffs oder so ähnlich, ob ich in so einem Moment wirklich was, vermutlich würde ich was sagen. Ich kenne mich eigentlich gut genug, um jetzt zu sagen, ja, ich würde was sagen. Ja, das Thema Zivilcourage würde jetzt ja ein völlig neues Feld aufmachen. Ich glaube, es ist in solchen Momenten schwer, wie man da reagiert, weil das ja auch individuell einfach abgewogen werden muss. Es gibt halt Menschen, die stehen auf und sagen dann, hey, das ist irgendwie nicht cool, was hier gerade passiert. Und es gibt halt Menschen, die vielleicht selber dann Angst haben, wie gesagt, vor körperlicher Gewalt, weil man, natürlich begibt man sich dann in Risiko, selbst angegriffen zu werden. Und ich glaube, wenn man sonst im Alltag, wie wir es vorhin schon hatten, wenn Menschen Worte benutzen, die diskriminierend sind oder diskriminierenden Charakter haben, und da ist dann die Frage, weist man Leute darauf hin, wo wir wieder bei der Eingangsfrage wären, oder fühlen die sich dann halt belehrt? Mhm. Also ich glaube, man muss da einfach wirklich die Verantwortung auch in die Hände von Bildungsinstitutionen setzen, dass einfach dafür gesorgt wird, dass Menschen früh bewusst gemacht wird, welche Wirkung das Nutzen bestimmter Begriffe und Worte einfach hat auf andere Menschen, die vielleicht von rassistischer Diskriminierung betroffen sind. Mhm. Und ich glaube, nur so lässt sich wirklich Veränderungen für das Thema herbeiführen, anstatt das auf Individuen abzuwälzen, die den Belehrer oder die Belehrerin machen sollen, wenn in Gesprächen einfach rassistische Stereotype reproduziert werden.
Mhm. Weil du es gerade sagtest, es würde jetzt zu weit führen, wenn wir jetzt über Zivilcourage reden. Aber nur, weil wir es kurz angesprochen haben gerade eben. Also ich glaube, was immer geht, also auch wenn wir jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer haben, die sich überlegen, oh Gott, wie würde ich reagieren in so einer, also in so einer extremen Angriffssituation. Nur um es ganz kurz wenigstens erwähnt zu haben, wenn ihr sowas mitbekommt, egal ob das jetzt ein wörtlicher oder schlimmstenfalls auch ein tätlicher Angriff ist und ihr bekommt das mit, bleibt wenigstens vor Ort. Also auch wenn ihr euch nicht traut oder selber so schockiert seid, dass ihr nicht eingreifen könnt und oder euch mit eurem Körper natürlich auch nicht dazwischenstellen möchtet, bleibt wenigstens da, bleibt bei den Menschen, die davon betroffen sind, signalisiert ihnen, dass sie nicht alleine sind, stellt euch wenigstens irgendwie daneben, versucht etwas physisch der Situation etwas näher zu kommen und holt auf jeden Fall Hilfe und bleibt so lange da, bis diese Hilfe da ist. Es kann in Form von Polizistinnen und Polizisten sein, das kann in der Bahn zum Beispiel beim Bahnpersonal sein oder wie auch immer, also versucht euch auf jeden Fall Hilfe zu holen, andere Menschen, die dann in eurem Umfeld in dem Moment sind, auch mit einzubeziehen, aber geht nicht weg und schaut nicht weg. Ich glaube, das nur noch mal kurz, um das zusammenzufassen. Weiter will ich es gar nicht ausbauen. Da müssten wir eine separate Folge zumachen. Genau. Ich fand den Satz, der war eigentlich gar nicht abgedroschen, zu sagen, Bildung kann eigentlich das meiste leisten. Und was du zum Schluss auch nochmal gesagt hast, also tatsächlich Sprach- und Wortsensibel sein. Und wenn einem jemand anderes sagt, hier, pass auf, ich glaube, der Begriff ist irgendwie nicht mehr so ganz geeignet. Wir haben da mittlerweile irgendwie bessere Begriffe gefunden, mit denen man das irgendwie beschreiben kann. Sich vielleicht auch nicht belehrt fühlen, sondern das einfach auch anzunehmen und zu sagen, okay, stimmt, du hast recht, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Und das kann ja auch einfach passieren, weil man einfach selber nicht immer diese Erfahrungen natürlich irgendwie macht, ne, die andere Menschen machen. Ja, okay, es ist irgendwie ein krasses Thema. Wir merken, glaube ich, irgendwie selber, dass wir auch irgendwie immer zurückkommen zu diesen Anfangsfragen, ne, und das Thema Rassismus einfach eine mehrdimensionale Problematik ist, die man aus so verschiedenen Perspektiven irgendwie beleuchten und betrachten muss. Nichtsdestotrotz würde ich gerne zum Ende kommen und dich ganz zum Schluss noch fragen. Heute ist der internationale Tag oder der Welttag gegen Rassismus. Gibt es noch was du gerne anlässlich dieses Tages loswerden möchtest, was dir wichtig ist, noch mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu teilen?
Mir ist vor allem wichtig, dass wir uns bewusst werden, dass wir in einer Gesellschaft und in gesellschaftlichen Strukturen leben, die rassistische und koloniale Denkmuster beinhalten. Das ist nicht unsere Schuld, dass das so ist, aber wir müssen uns dessen bewusst werden und müssen versuchen, einfach in unserem Alltag sprachsensibel umzugehen, uns Kritik anzunehmen, wenn Leute uns darauf hinweisen, dass sie sich von bestimmten Bezeichnungen diskriminiert fühlen, das nicht als persönlichen Angriff anzunehmen, sondern einfach das hinzunehmen und dankbar dafür zu sein, dass wir irgendwie voneinander lernen können, auch in Bezug auf andere Formen der Diskriminierung natürlich. Und ja, das Wichtigste, wie gesagt, hast du ja auch nochmal gerade zusammengefasst. Ich glaube, Bildung kann da einfach extrem viel leisten und da müssen einfach alle Bildungsinstitutionen, also von Kita an über Schule, Universität, Erwachsenenbildung, Fort- und Weiterbildungen, es muss einfach ein breiteres Angebot geben, das sich mit Rassismus auseinandersetzt einerseits und andererseits müssen all diese Bildungsinstitutionen miteinander arbeiten und ja, sich bewusst machen, dass auch sie selbst natürlich nicht frei von rassistischen Strukturen sind und einfach, man kann diese Strukturen nur beseitigen, wenn man sie sich bewusst macht und das ist natürlich ein Prozess, der auch wehtun kann, weil man einfach sich selber klar machen muss, hey, ich habe vielleicht selber rassistische Diskriminierung reproduziert und verursacht, aber es ist gut, wenn man es erkennt, weil dann kann man es einfach in Zukunft vermeiden. Und diesen Prozess, da würde ich mir einfach wünschen, dass wir den vorantreiben können. Und auch wir als Gewerkschaften natürlich, dass wir unseren Anteil dazu leisten, weil den können wir leisten. Mhm. Genau.
Wir wollen gar nicht beanspruchen, dass das jetzt eine vollumfängliche Diskussion war. Wir wollten, wie du eben zum Schluss sagtest, ein Teil davon sein, diese Thematik mit aufzugreifen und ein kleiner Baustein sein, um die Thematik auch anzugehen. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das war's mit unserer heutigen Folge. Ich habe mit Desiree Köhler gesprochen über das Thema Rassismus in der Bildung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war lehrreich, informativ. Wenn ihr weitere Ideen habt für andere Themen, dann lasst es uns gerne wissen. Ansonsten alles Gute und bis bald.
Wir führen jetzt ein Interview mit Nadine Hübener. Sie ist Referentin für Bildung in der Landesgeschäftsstelle der GEW Thüringen in Erfurt. Hallo Nadine.
Hallo.
Starten wir gleich mit der ersten Frage. Warum schlägt die GEW eine Stärkung der fachschulischen Ausbildungsformen mit einer verbindlichen Umsetzung von Mindeststandards vor?
Weil wir in 16 Bundesländern ganz unterschiedliche Bedingungen haben. Und zwar nicht nur für den Berufseinstieg nachher in die Kita, sondern schon bereits in der Ausbildung. Und in den 16 Bundesländern dann auch noch ganz unterschiedliche Möglichkeiten, diesen Beruf zu erlernen, sich dafür zu qualifizieren. Demnach haben wir eine Vielzahl an Standards, die die Bundesländer setzen für ihre unterschiedlichen Ausbildungsgänge, die überhaupt nicht mehr vergleichbar sind. Also jemand, der in Berlin seine Ausbildung gemacht hat, wenn er nicht gerade wirklich den Titel staatlich anerkannte Erzieherin trägt, wird es schwer haben, in anderen Bundesländern anerkannt zu werden mit seinem Berufsabschluss. Das ist das eine. Und auch qualitativ gibt es dort da durchaus Unterschiede. Also es geht hier nicht nur um Anerkennung, sondern es geht auch um Qualität in der Ausbildung, die wir wollen. Und dazu gehören die Fachschulen als ganz wichtiger Baustein, den wir als GEW gerne stärken wollen. Auch mit einem Appell an die Kultusministerkonferenz, hier an der Stelle tatsächlich einheitliche Regeln zu schaffen und damit für mehr Qualität zu sorgen.
Also es gibt 16 unterschiedliche Arten der Ausbildung und am Ende, wenn man mit der abgeschlossenen Ausbildung umziehen will oder irgendwie einfach in einem anderen Bundesland arbeiten will, dann geht das nicht immer. Habe ich das richtig verstanden?
Also es gibt noch viel mehr Ausbildung. Es gibt weit über 50 Wege, den Erzieherinnenberuf zu lernen. Ja, also 16 war nur bezogen auf die jeweiligen Bundesländer mit ihren unterschiedlichen Regelungen. Es gibt dann zum Beispiel die Fachkraft für den Hort. Ja, die ist dann eigentlich von der Ausbildung her einer Erzieherin durchaus ähnlich, hat aber eine Spezialisierung für den Hort, was dazu führt, dass sie in einem anderen Bundesland, in der Stellen so ausgeschrieben werden, dass man dort staatlich anerkannte Erzieher bekommen möchte, selbst wenn man sie für den Hort bekommen möchte, trotzdem der Abschluss nicht anerkannt wird, weil gesagt wird, der ist zu speziell, wir können damit nicht so richtig was anfangen, wir wollen lieber die staatlich anerkannte Erzieherin, den staatlich anerkannten Erzieher. Ja, also die Vergleichbarkeit fehlt, beziehungsweise der Wille der Bundesländer, gegenseitig diese Abschlüsse anzuerkennen. Es gibt auch Strategien, oder wir vermuten dahinter zumindest Strategien in Mecklenburg-Vorpommern, wenn man bestimmte Ausbildungsvarianten schafft, die es in anderen Bundesländern nicht gibt, damit bindet man natürlich auch Auszubildende an das jeweilige Bundesland. Wenn der Abschluss, den ich dort erwerbe, nur in dem Bundesland gilt, in dem ich die Ausbildung gemacht habe, dann wird man eher vermeiden, in ein anderes Bundesland zu gehen. Also man macht sozusagen ein Stück weit die Grenzen dicht für die Fachkräfte, damit sie nicht abwandern in andere Bundesländer.
Und in Thüringen gibt es ja seit einiger Zeit die praxisintegrierte Ausbildung, kurz PIA. Aber die ist immer noch ein Modellprojekt. Es gibt erst 120 Plätze je Ausbildungsjahrgang. Wie schätzt du denn, oder wie schätzt die GEW den Bedarf von dieser Ausbildungsform ein?
Also der Bedarf, könnte man sagen, ist in Thüringen ungefähr hälftig. Also alle ausgemessen an der Gesamtzahl der Auszubildenden würden die Hälfte aller, die ein Ausbildungs diese Ausbildung beginnen, diese gerne praxisintegriert machen. Und das ist gemessen an den Zahlen, die das Modellprojekt da vorhält, natürlich nur ein Bruchteil. Na, das liegt aber auch in dem Charakter des Modellprojektes. Man will etwas ausprobieren, bevor man es in die Fläche und in die Breite bringt. Das war von Anfang an eine Kritik unsererseits gewesen. PIA hätte man nicht ausprobieren müssen in Thüringen. Andere Bundesländer machen das schon seit vielen, vielen Jahren und wissen, dass diese Ausbildung gut funktioniert, dass sie gut angenommen wird, dass sie mehr Menschen dazu bewegt, diese Ausbildung überhaupt ergreifen zu wollen, weil sie vergütet ist, weil sie mehr Praxisbezug hat. Man ist jede Woche an verschiedenen Tagen eben im Praxisort Kita und lernt dort seinen Beruf. Also man hätte es nicht ausprobieren müssen. Das hat finanzielle Aspekte, die Thüringen da an der Stelle ins Feld geführt hat oder nutzen wollte. Man hat Gelder aus dem Gute-Kita-Gesetz genutzt für ein Modellprojekt PIA, um das eben, glauben wir, an der Stelle erstmal noch etwas kleiner zu halten.
Nun gibt es aber ja Versuche, das quasi etwas größer zu machen. Was sagt die GW dazu, PIA auf den Personalschlüssel anzurechnen?
Na, das ist insofern ein ganz heißes Eisen, weil auch die praxisintegrierten Auszubildenden sind Lernende. Ja, nur weil sie nicht die fachschulische Vollzeitausbildung machen und fürs Praktikum in die Einrichtung gehen, bleibt ihr Status trotzdem ein Lernender. Und so wie wir die Praktikantinnen und Praktikanten in der fachschulischen Ausbildung nicht auf den Personalschlüssel anrechnen, so fordern wir das auch für PIA. Es sind keine voll ausgebildeten Fachkräfte. Und demnach, ich drück's mal etwas lax aus, verschlechtern sie damit die Personalsituation. Ja, weil sie ein Teil des Personalschlüssels auf einmal wären, ohne die eigentlichen Aufgaben des voll ausgebildeten Personals zu übernehmen. Und auch zu übernehmen, also die müssen sie ja gar nicht übernehmen. Sie sind in der Einrichtung die Lernende und brauchen auch diesen Schutzraum, eben nicht auf den Personalschlüssel angerechnet zu werden, behandelt zu werden wie eine voll ausgebildete Fachkraft, sondern sich zurücknehmen zu können und zu sagen, ich probiere mich hier aus, ich lerne durch die Fachkraft, die mir an die Seite gestellt wird. Dafür braucht diese auch Zeit. Also die Erzieherin, die voll ausgebildete Erzieherin, die PIA-Auszubildende begleitet, muss Zeit dafür bekommen, sich da mit ihr intensiv auch auszutauschen. Also nicht nur ein nebenher laufen lassen, sondern da braucht es auch den fachlichen Austausch über das, was die PIA dann in der Einrichtung erleben, vorbereiten und so weiter.
Also wenn man das so auf den Personalschlüssel anwenden würde, dann hieße das dann quasi eine Verschlechterung der Ausbildungsqualität für die Auszubildenden und auch für die Kinder, die betreut werden?
Ja, weil es im schlechtesten Fall dazu führen kann, dass eine PIA total überfordert ist, dass sie alleine ist in einer Gruppe, alleine ist mit einer bestimmten Anzahl an Kindern, weil sie eben als Personal auf den Schlüssel gerechnet wird. Und dass dann zu Situationen kommt, die keiner haben will in der Kita, die auch rechtlich, arbeitsrechtlich, aufsichtspflichttechnisch absolut schwierig werden, wenn wir hier an der Stelle die Auszubildenden, die Lernenden in die volle Verantwortung nehmen würden. Also im schlimmsten Fall hätte das negative Konsequenzen sowohl für die Auszubildende als auch für die Kinder, wenn da irgendwas schief geht.
Es gibt ja aber außerhalb dieser Grundausbildung noch andere Tätigkeiten, für die Beschäftigte Zusatzqualifikationen erwerben müssen oder können, um die dann durchzuführen. Zum Beispiel Kinderschutz oder die Betreuung von Praktikanten, Praktikantinnen oder Beratung der Eltern. Gibt es eine Möglichkeit, solche besonderen Tätigkeiten für die Beschäftigten dann zu honorieren?
Die gab es kurzzeitig mal, das nannte sich, das war eine bestimmte Form von Bonus, der über den Tarifvertrag öffentlicher Dienst ausgezahlt werden konnte. Und da gab es einen Katalog von Tätigkeiten. Kinderschutz war dabei, Fachberatung war dabei, aber auch Praktikantenbetreuung war mit dabei. Das war, glaube ich, ein Versuch, dort an der Stelle Zusatzqualifikation nochmal anders zu honorieren, weil die Tarifverträge es so in der Form eigentlich nicht hergeben. Und jetzt muss man wissen, dass Kita-Personal immer auf der Grundlage der jeweiligen Tarifverträge oder arbeitsrechtlichen Verträge, die die Kolleginnen dort in der Kita haben, berechnet wird. Also Geld, was von der Kommune an den jeweiligen Träger der Einrichtung fließt. Und wenn deren Tarifverträge Zusatzqualifikation nicht honorieren, dann bekommen sie dieses Geld auch nicht wieder. Sprich, ein Träger, der sagt, ich möchte meiner Kinderschutzfachkraft gerne mehr Geld geben, weil die macht eine tolle Arbeit, die hat sich extra dafür qualifizieren lassen, die hat da auch nicht nur Zeit, sondern auch Geld investiert in diese besondere Qualifikation, dann bleibt er auf diesen Kosten sitzen, weil er sie nicht zurückbekommt von der Kommune. Die Kommune wird immer sagen, es gibt keine Grundlage dafür, für diese Prämie, für diesen Bonus, den du zahlen möchtest. Und von daher kannst du das gerne aus deiner eigenen Tasche machen, aber wir werden diese Personalkosten nicht refinanzieren. Also es war ein kurzer Versuch, innerhalb des öffentlichen Dienstes so ein Prämienprogramm drin zu haben, hat sich leider nicht verstetigt. Mittlerweile haben wir aber im Tarifvertrag öffentlicher Dienst in einzelnen Entgeltgruppen Merkmale. Zum Beispiel die Kinderschutzfachkraft steht jetzt drin und bekommt eine höhere Eingruppierung, wenn sie diese Tätigkeit mit mindestens 15% ihrer Arbeitszeit ausführt. Also langsam sickern solche Entwicklungen, dass die Beschäftigten sich für sehr spezielle Aufgaben weiterqualifizieren und dafür auch Zeit, Kraft und Geld in die Hand nehmen, dass das sich dann auch in den Tarifverträgen niederschlägt und dann tatsächlich auch materiell honoriert wird.
Also es ist ein langsamer Wandel, aber es gibt einen Wandel mittlerweile?
Ja, es gibt auch insofern einen Wandel, weil die Arbeitgeber auch ein großes Interesse daran haben, an der Stelle die Kollegin abzuholen. Das hat was mit Personalbindung zu tun. Wenn ich die guten Leute in meiner Einrichtung halten will, die guten Leute, die zusätzliche Aufgaben übernehmen, dann muss ich mir Gedanken machen, wie ich das wertschätze. Und es gibt die immaterielle Wertschätzung, die ist wichtig, dass der Arbeitgeber auch honoriert, welche zusätzlichen Kompetenzen ich reinbringe. Aber die andere Seite ist die materielle Wertschätzung einer solchen Übernahme von besonderer Verantwortung oder besonderen Tätigkeiten.
Ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, Nadine, für deine Zeit und deine Worte.
Bitte schön, immer gerne.
Und das war Bildung in Thüringen, die Juni-Sendung, die wir für euch vorab aufgezeichnet hatten am Kindertag, internationaler Kindertag, wie ich gerade gelernt habe oder vorhin gelernt habe durch Lotta. Unsere zwei Themen waren einmal
Rassismus in der Bildung und
die, ich sag mal, Herausforderungen, die aktuellen Herausforderungen in der ErzieherInnen-Ausbildung, Stichwort PIA, praxisintegrierte Ausbildung, und wie müsste dieses System eigentlich ausgebaut werden. Darum ging es in unserer heutigen Sendung und wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal.
Tschüss.